War mal.
Wo Geschichte zum Abenteuer wird. Hallo, ihr lieben Entdeckerherzen. Heute weht der Wind durch Papierwände, Tempelglocken klingen sanft. Und in einer geschäftigen Stadt wartet eine Begegnung, die staunen lässt. Ein Mann mit einer Haut, die manche für Tinte hielten. Eine Reise beginnt.
Willkommen, ihr Neugierigen. Diese Geschichte duftet nach Räucherwerk und frischem Regen. Sie erzählt von Mut, Freundschaft und davon, wie jemand weit weg von zu Hause seine Würde bewahrt. Spannend, warm und voller echter Momente, ohne Albträume.
Ein Herrscher mit neugierigen Augen. Eine Menge, die drängt. Eine Hand, die prüfend über die Haut streicht. Und ein Schwert, das nicht nur aus Stahl besteht, sondern aus Vertrauen. Wer war dieser Mann? Und wie wurde er ein Samurai?
Kinder, Jugendliche und Erwachsene werden hier staunen. Über eine Brücke zwischen Afrika, Japan und Europa. Es gibt Kampf und Gefahr, doch ohne harte Details. Es geht um Mut, Respekt und darum, gesehen zu werden, wie man ist.
Und jetzt, bevor der Regen leise auf Dachziegel tupft und Tatami-Matten duften, übergeben wir an jemanden, der diese wahre Geschichte so lebendig erzählen kann, dass der Atem der Vergangenheit hörbar wird.
Bühne frei für unseren Geschichtenerzähler. Kommt, wir öffnen das Tor und lassen Yasuke, den afrikanischen Samurai, eintreten.
Kyoto. Im Frühling des Jahres 1581, kurz nach dem Mittag. Die Sonne liegt milchig auf den Dachziegeln und Kraniche kreisen über den Gärten. Eine Nachricht wandert schneller als ein Pferd. Ein großer Mann aus fernen Ländern ist in der Stadt. Menschen drängen aneinander, Kinder stehen auf Zehenspitzen, Mönche schauen über niedrige Mauern. Sie sehen breite Schultern, eine Haltung wie ein wachender Baum und eine Haut so dunkel wie frische Tinte. Sein Name wird später Yasuke lauten. Noch trägt er das grobe Reisegewand eines Begleiters der Jesuiten, der gelehrten Männer in schwarzen Roben. In seinen Augen liegen Fragen und eine Ruhe, die nicht vom Lärm, sondern vom langen Weg kommt. Von Afrika über Meere, vorbei an Stürmen kam er hierher, in ein Land, das ihn beäugt wie ein Rätsel mit Herzschlag. 1579 hatte das Meer ihn an eine japanische Küste gebracht, zusammen mit einem strengen, neugierigen Jesuiten, einem Mann, der Wissen sammelte wie ein Gärtner seltene Samen. Historiker glauben, dass Yasuke ursprünglich aus dem Osten Afrikas stammte, vielleicht aus Gegenden, wo die Sonne hart brennt und die Märkte von Gewürzduft summen. Man hatte ihn versklavt, ihn in Ketten aus Heimat geführt, doch seine Würde blieb unzerbrechlich. Er lernte Sprachen, handelte geschickt mit Blicken und Gesten, diente als Leibwächter und Träger, als Brücke zwischen Welten. Die Jesuiten sahen in ihm Stärke und Verstand. Und nun, nach langen Wegen, führt ihn der Zufall oder das stille Ziehen der Geschichte in die Nähe eines Mannes, der mehr verändern will als die Grenzen auf einer Karte. Oder Nobunaga. Der Weg nach Atsuchi führt am See entlang. Unten glitzert das Wasser wie aufgefädelte Silberstücke, oben thront Nobunagas Burg wie ein Vogel mit ausgebreiteten Flügeln. Höflinge eilen, Boten laufen, Wachen nicken. Als Yasuke eintritt, wird es still, wie vor einem Sommersturm. Nobunaga, ein Kriegsherr mit der scharfen Neugier eines Forschers, mustert den Besucher. Die Chroniken eines Jesuiten berichten, Nobunaga habe prüfen lassen, ob die dunkle Farbe wohl abwaschbar sei. Diener bringen Wasser, Hände reiben vorsichtig, die Farbe bleibt. Nobunaga lächelt, nicht spöttisch, sondern staunend. Ein Mann, der anders ist als alle, die er kannte, steht unerschütterlich vor ihm. In diesem Moment öffnet sich eine Tür, die niemand geplant hat. Die Tür in ein gemeinsames Kapitel. In einem ruhigen Raum, Tatami unter den Füßen, hängt der Duft von Tee in der Luft. Nobunaga stellt Fragen, die wenig mit Schwertern zu tun haben. Er fragt nach Ländern hinter den Horizonten, nach Schiffen, die wie schwimmende Burgen sind, nach Menschen, die in anderen Sprachen beten. Yasuke antwortet, vorsichtig, in Worten, die er kennt und mit Händen die Wege nachzeichnen. Er versteht bald einzelne japanische Wörter. Der Kriegsherr nickt und ordnet an, dass dieser Mann bleiben solle. Er bekommt eine Unterkunft, Kleidung und, wichtiger als Gold, Anerkennung. Historiker berichten, Nobunaga habe ihm ein Schwert verliehen. Viele sehen darin den Schritt, der Yasuke zum Samurai machte, nicht die Länge der Klinge, sondern die Aufnahme in den Kreis der Getreuen. Morgen für morgen tritt Yasuke in den Hof. Er übt den Gruß, die Haltung, das Ziehen des Schwertes ohne Hast. Die Klinge sinkt leise in der Luft. Dann ruht sie wieder in der Scheide wie ein versprochenes Wort. Die Männer des Haushalts betrachten ihn erst mit Verwunderung, dann mit Respekt. Kinder schleichen näher, kichern. Manche wollen mit neugierigen Fingern an seiner Haut fühlen, doch er lacht und neigt den Kopf, höflich, unbeirrbar freundlich. Er lernt neue Schriftzeichen, zieht Pinselstriche über Reispapier, formt Laute, die plötzlich zu Sätzen werden. Wer je verloren ging, weiß, wie sich ein Zuhause anfühlt, wenn es langsam wächst. In Gesten, in geteiltem Essen, in einer Sprache, die immer seltener stolpert. Dies ist die Zeit der streitenden Reiche. Burgen brennen, Bündnisse werden geschmiedet und gebrochen. Nobunaga ist anders. Er liebt neue Dinge. Feuerwaffen, seltsame Uhren aus Metall, Landkarten, auf denen das Meer wie ein großes Tier aussieht. Jesuiten bringen ihm Modelle, Schriften, Erzählungen. Wenn sich der Herrscher über eine Karte beugt, steht Yasuke oft in der Nähe, still wie ein Stein, aber wach. Manchmal wandert Nobunagas Finger von Iberia nach Afrika, dann nach Japan, ein weiter Bogen über Papiergebirge. Drei Welten liegen auf einem Tisch und in dem Raum steht ein Mann, der sie alle in seinem Herzen trägt. Kein Wunder, dass Nobunaga ihm vertraut. Ungewöhnliches versteht Ungewöhnliches. Im Übungshof klacken Holzschwerter, stauben Füße, hallen kurze Anweisungen. Yasuke bewegt sich zuerst schwer, dann fließender, wie ein Wanderer, der den Pfad findet. Seine Stärke liegt in der Ruhe, seine Schnelligkeit in der Entscheidung. Ein älterer Krieger zeigt ihm einen Trick mit dem Handgelenk. Ein Jüngerer schaut neugierig zu. Abends sitzt Yasuke mit den Männern am Feuer, die Hände um warme Schalen, und erzählt, was er sagen kann. Von Regen, der wie Ketten rasselte, und von Märkten, die nach Pfeffer rochen. Sie lachen zusammen über ein Wort, das sich nicht aussprechen lässt, und über Hände, die mehr sagen als Sätze. Aus Fremden werden Kameraden. Ein Tag der Stille und des Gewichts. Im Raum brennt Räucherwerk, der Rauch schreibt langsame Linien in die Luft. Vor Yasuke liegt ein Schwert mit schlichter Eleganz, an seiner Seite ein Gewand, das ihn in den Kreis hebt. Es ist keine lange Rede, kein lautes Versprechen. Ein Blick, ein Nicken, die Übergabe der Klinge und damit der Pflicht. Historiker deuten diesen Moment als die Erhebung in den Stand eines Samurai, zumindest als enge Aufnahme in Nobunagas Gefolge. Er verneigt sich, nicht tief vor dem Metall, sondern vor der Verantwortung, die darin wohnt. Draußen weht Wind über das Burgdach. Drinnen beginnt ein neues Kapitel, leise, aber unumkehrbar. Yasuke begleitet Boten, steht Wache, bleibt in Türrahmen, in denen Geschichten ein- und ausgehen. Er trägt Nachrichten, die nicht aus Papier bestehen. Die Ruhe seines Gesichts, den Schutz seiner Hände. Manchmal begleitet er Jesuiten zu Gesprächen, übersetzt mit Blicken, mit langsam gewachsenen Wörtern. Abends, wenn Märkte verstummen, zeigt ihm jemand, wie man Stäbchen hält, und ein anderer, wie man die Hände faltet, bevor man eine Schwelle überschreitet. Er gibt ebenfalls etwas zurück. Er zeigt, wie man groß sein kann, ohne groß aufzutreten, wie man anders sein kann, ohne Abstand zu vergrößern. Ein Lächeln, eine Verneigung. So wird aus Neugier Respekt. In Nächten voller Laternen tanzen die Schatten auf Papierwänden. Ein Fest am Fluss, Trommeln wie Herzschläge. Yasuke steht zwischen zwei Welten und gehört doch zu beiden. Ein alter Mann reicht ihm Süßigkeiten aus Klebreis. Eine Frau zeigt ihm, wie der Stoff ihres Kimonos fällt. Auf einer Brücke erklärt ein Gelehrter die Worte Afrika und Europa, zeichnet sie in die Luft neben Nippon. Drei Klänge, drei Kontinente und einer, der sie in seiner Brust verbindet. So wächst eine unsichtbare Brücke, nicht aus Holz, sondern aus Blicken und Freundlichkeit. Im Arbeitsraum Nobunagas liegen Karten und Listen. Ein Diener rollt eine Weltkarte aus, so groß, dass sie wie ein kleines Meer wirkt. Nobunaga fragt nach den Routen der Schiffe, nach den Winden, die monatelang aus einer Richtung wehen. Yasuke hört die Worte und sieht vor sich das Deck, das in blaues Nichts starrt, und Männer, die an einem Seil ziehen, bis es sinkt. Der Kriegsherr denkt weit. Er will eine Ordnung, in der Straßen sicher sind und Saat aufgeht. Für so einen Traum braucht es mehr als Klingen. Es braucht Menschen, die Grenzen überqueren, ohne die Schuhe auszuziehen. In diesem Denken hat Yasuke seinen Platz. Frühsommer in Kyoto, im Jahr 1582. Die Luft ist schwer, als wüsste sie mehr als die Menschen. Nobunaga kehrt in die Stadt zurück, mit nur wenigen Getreuen, um sich zu erholen. Der Tempel Honnoji ist still, nur der Wind bewegt Laternen. Yasuke ist in der Nähe, achtet auf Schritte, auf Schatten, die länger sind als sonst. In dieser Nacht liegt etwas auf den Dächern, etwas, das nicht schläft. Die Wände aus Papier und Holz halten die Kühle, doch unter ihnen wächst Hitze. Wer die Zeit beobachtet, spürt, wenn sie sich strafft, wie ein Bogen, der kurz vor dem Loslassen ist. Bei grauem Morgenlicht bricht der Angriff los. Akechi Mitsuhides Männer stürmen den Tempel. Holz knarzt, Flammen lecken nach oben, Schreie mischen sich mit Befehlen. Yasuke bewegt sich durch Rauch, hält Angreifer fern, schafft Zeit, das kostbarste Gut in diesem Augenblick. Nobunaga, ein Mann, der sein Leben nicht dem Zufall überlässt, trifft eine letzte, schwere Entscheidung. Er lässt sein Leben im Tempel nicht in den Händen seiner Feinde, sondern in Würde, wie es die Regeln seiner Welt verlangten. Für Yasuke legt sich die Zeit in ein anderes Muster. Alles, was er gelernt hat, Haltung, Treue, das stille Tragen, wird jetzt zur Brücke aus Feuer und Asche. Yasuke erreicht den Nijō-Palast, wo Oda Nobutada, der Sohn, die Verteidigung organisiert. Tore schlagen zu, Sehnen singen, Schilde heben sich. Der Hof ist voller Rauch. Männer reichen einander Wasser, binden Wunden, ziehen erneut in Stellung. Yasuke steht an Nobutadas Seite. Er wehrt ab. Er warnt, er trägt Befehle von Tor zu Tor. Nicht der Lärm macht ihn schneller, sondern der Gedanke an den Mann, dem er diente. An das Versprechen aus Stahl. Es ist ein wilder Tanz aus Staub und Schweiß. Und doch steckt darin Ordnung. Jeder weiß, wo er stehen soll. Für eine Weile hält diese Ordnung, doch die Angreifer sind zu viele. Nobutada, von Pflicht umringt wie von unsichtbaren Mauern, beendet den Kampf auf seine Weise. Die Verteidiger legen die Waffen nieder. Yasuke bleibt aufrecht, die Hände offen, nicht aus Resignation, sondern aus Weisheit. Später berichten Quellen, Akechis Männer hätten gesagt, er sei kein Japaner, daher nicht nach ihren Kriegsregeln zu richten. Man brachte ihn zurück zu den Jesuiten in Kyoto. Eine Entscheidung, hart und doch voller seltsamer Logik, die ihn am Leben lässt. Der Hof leert sich, der Staub legt sich, das Echo der Schritte bleibt im Holz. Im Haus der Jesuiten ist es dunkel und ruhig. Ein Bruder bringt Tee, ein anderer verbindet eine Schramme. Worte werden leise, Pausen werden länger. Historiker wissen nicht genau, was danach mit Yasuke geschah. Vielleicht blieb er eine Zeit lang im Schutz der Mission. Vielleicht zog ihn der Strom der Ereignisse weiter, dorthin, wo Namen oft am Ufer liegen bleiben. Sein weiteres Schicksal ist nicht klar. Doch sein Weg bis hierher ist bezeugt, ein Afrikaner. In Japan. Im Dienst eines der mächtigsten Männer seiner Zeit. Geehrt, geprüft, bewundert. Und im schwersten Augenblick standhaft. Wer Nobunagas Räume kannte, wusste, hier wurde die Welt zusammengesetzt wie ein Spiel aus Holz und Papier. Uhren, Karten, seltsame Geräte und Menschen, die aus fernen Gegenden kamen. In diesem Bild stand Yasuke nicht am Rand, sondern im Licht. Seine Gegenwart sagte leise, dass Wissen nicht nur in Büchern wohnt, sondern in Lebenswegen. Er war mehr als eine Sensation. Er war ein Mensch, dessen Mut im Alltäglichen lag, höflich zu bleiben, wenn man neugierig begafft wird, treu zu stehen, wenn die Erde bebt, und zwischen Sprachen, Sitten und Gewändern sich selbst nicht zu verlieren. Es gab auch helle Tage. Kinder, die ihm Worte beibrachten, die wie Kiesel im Mund klangen. Männer, die ihm den Knoten am Gürtel zeigten, damit das Schwert richtig hing. Frauen, die ihm Reis reichten und die Hände zum Dank falteten. Er lernte und lehrte zugleich, ohne Tafel, ohne Lehrplan. Wenn er lachte, lachten andere mit. In solchen Augenblicken war die Welt klein genug, um auf eine Tatami-Matte zu passen, und groß genug, um drei Kontinente zu umfassen. Ein Schritt, ein Gruß, ein geteiltes Brot. So wächst Vertrauen. Vielleicht stand Yasuke später wieder an einem Hafen, wo die Luft nach Salz und Fisch riecht. Vielleicht dachte er an die Winde, die ihn hergebracht hatten, und an die Hände, die ihn festgehalten hatten, als Ketten noch Teil seines Weges waren. Historiker glauben, dass er schon vor Japan viel Leid gesehen hatte. Umso erstaunlicher ist seine Milde im Herzen der Wirren. Nicht Rache trieb ihn, sondern Pflicht. Nicht die Schärfe der Zunge, sondern Klarheit im Blick. Darin liegt seine stille Größe. Er war stark, ohne hart zu werden. In alten Aufzeichnungen, verfasst von einem Jesuiten namens Louis Freuss, lebt ein Bild von Yasuke. Groß, kräftig, aufmerksam. Die Notizen sind kurz, doch sie leuchten. Zwischen zwei Sätzen über Politik und Predigten blitzt eine Bemerkung auf. Über Nobunagas Staunen, über die Prüfung der Haut, über die außergewöhnliche Gestalt des Mannes aus Afrika. Mehr ist nicht nötig, damit ein Leben durch die Jahrhunderte ruft. Lücken bleiben, Fragen auch. Aber die Linien sind klar genug, um Respekt zu fordern. Hier ging einer seinen Weg, geradlinig wie ein Pinselstrich. In einer Epoche, in der viele Mauern hoch waren, zeigte Japan unter Nobunaga auch offene Tore. Händler aus fernen Ländern, Gelehrte in schwarzen Roben und ein Krieger aus Afrika fanden Platz in einem Hof, der größer war als bloß ein Bau aus Holz. Das macht Yasuke zu einer Brücke. Seine Geschichte ist kein Märchen, sondern ein Pfad aus belegten Schritten. Ankunft mit den Jesuiten, Begegnung mit Nobunaga, eine Klinge in der Hand, ein Platz im Gefolge, die Feuer von Honnoji, der Schutz für Nobutada, die Übergabe an die Jesuiten und dann Stille. Zwischen diesen Punkten spannt sich ein Bogen, der bis heute sichtbar ist. Was bleibt, ist Bedeutung, die nicht verblasst. Yasuke zeigt, dass Herkunft kein Schloss ist, sondern eine Tür. Eine, die sich öffnen lässt, manchmal mit Höflichkeit, manchmal mit Mut. Er zeigt, dass Stärke und Freundlichkeit zusammenpassen wie Griff und Klinge. Und er erinnert daran, dass Geschichte aus Begegnungen wächst. Ein Kriegsherr, der Fragen stellt. Ein Jesuit, der reist. Ein Afrikaner, der zum Samurai wird, weil ein Blick ihn nicht reduziert, sondern erkennt. So entstehen Wege, die über Meere führen. Aus Worten, Vertrauen und dem festen Schritt eines Mannes, der stehen blieb, als die Welt brannte. Später, wenn Nächte länger werden und Geschichten weiterwandern, klingt sein Name noch nach. Yasuke. Er steht für eine Zeit, die voller Lärm war. Und für eine Ruhe, die man mit sich trägt. Für Kinder, die zuhören, für Erwachsene, die nachdenken, liegt darin eine einfache Wahrheit. Dass Menschen, die einander sehen, anders handeln. Yasuke wurde zur Brücke zwischen Afrika, Japan und Europa, nicht aus Holz, Stein oder Eisen, sondern aus Mut, Loyalität und dem Wunsch, mehr zu verstehen, als ein kurzer Blick verrät. Ein Mann unter vielen und doch einzigartig. Ein Samurai, geboren aus einer Begegnung, die die Welt größer machte. So endet die Spur, nicht abrupt, sondern wie ein Pfad, der in hohes Gras führt. Doch der Boden darunter ist fest. Wer den See von Azuchi betrachtet, hört vielleicht noch leise das Klacken von Holzschwertern. Wer durch Kyoto geht, das Rufen der Händler und das Läuten der Glocken. In diesen Geräuschen lebt eine Erinnerung, dass ein Mensch aus Afrika in Japan einen Platz fand, dass Respekt stärker sein kann als Misstrauen und dass aus Neugier Offenheit wird. Yasuke hat nicht nur ein Schwert getragen, er trug eine Geschichte, die bis heute trägt.